Ja, schönen guten Morgen. Die Aufgabe, die ich mit Paul besprochen hatte, war in 4, 5 Sonntagmorgen die Botschaft vom Buch Daniel euch nahezubringen. Ich habe das zugesagt, aber es ist schon eine sportliche Übung und mache mir doch etwas Sorge, wie ich das zusammenkriege, diese 12 Kapitel. Denn es steht vieles drin. Andererseits ist sehr vieles da, was wir eigentlich, wenn wir brüdergemeindlichen Hintergrund haben, eigentlich kennen. Es geht da um den Fahrplan für das Volk Israel. Da haben wir das Bibelpanorama, da können wir das alles nachlesen, ist also bekannt. Und dann geht es um das Thema Anbetung. Auch da haben wir im brüdergemeindlichen Hintergrund ja extra eine Stunde, jede Woche, eine ganze Stunde für die Anbetung. Also warum darüber sprechen? Ja, das finde ich eine Herausforderung, vor allem so darüber zu sprechen, dass die Botschaft, die eigentlich ein Stück bekannt ist, so einfach ist, doch unsere Herzen erreicht. Bei Daniel bringt Gott diese beiden Punkte zusammen. Den einen, dass er Herr der Geschichte ist, dass er ein ewiges Reich hat, dass sein Reich ewig ist, dass seine Kraft ewig ist, dass er der ewige, allmächtige Gott ist, der weiß, was er tut. Und er bringt es zusammen mit der Frage der Anbetung. Und der ganze erste Teil vom Buch Daniel thematisiert diese Frage Anbetung. Was ist das? Wie wird ein Mensch ein Anbeter Gottes? Was genau wird da eigentlich angebetet? Wieso? Und wo sind die Fallstricke? Dafür werden uns verschiedene Berichte gegeben, die wir eigentlich schon kennen aus unserer Kinderstundenzeit. Die drei Freunde im Feuerofen, Daniel in der Löwengrube, Belsazars Festmahl, der Traum Nebukadnezars oder wie Nebukadnezar 7 Jahre wahnsinnig war. Irgendwie kennt man das, aber das Thema ist immer, bete Gott alleine an. Und jetzt bringe ich uns noch mal ein bisschen zurück, was wir das letzte Mal, wie wir eingestiegen waren mit Kapitel 1 und 2. Die Ausgangssituation ist, dass Gott scheinbar kapituliert vor der Weltmacht Babylons. Nicht nur werden seine Leute in die Gefangenschaft geführt, unter ihnen ist Daniel. Israel verliert seine Souveränität, wird tributpflichtig und das hat sich seitdem, seit ungefähr 600 vor Christus, nicht mehr wirklich geändert. Aber noch viel schlimmer, dass Gott sich nicht dagegen wehrt, dass er selber ausgeliefert wird unter die Macht babylonischer Götter. Es werden ja Gefäße aus dem Tempel mitgenommen und sie werden dort in das Haus der babylonischen Tempel gestellt. Marduk, der babylonische große Gott und all die vielen anderen, man spricht von etwa 1000 Göttern und Tempeln, die man dort in Babylon hatte. Und Gott liefert sich aus und er scheint nichts zu tun. Und das war das, was wir im Kapitel 1 letztes Mal gehört hatten. Wenn die Welt zusammenbricht und wenn nichts mehr so ist, wie es eigentlich vorher war und Gott nicht mehr zu verstehen ist, dann kommt es darauf an, wie Daniel und seine Freunde dort dennoch an die erste Stelle zu setzen. Sie weigern sich ja, bestimmte Dinge zu essen. Das hing mit den Speisegeboten zusammen, die zum Ausdruck bringen sollten, Gott ist ein heiliger Gott. Gott steht noch darüber. Das ist das, was ein uraltes Thema ist. Wir haben das ja auch gehört in Kapitel 40 von Jesaja, was Karl Otto heute Morgen vorgelesen hat. Gott sagte, heb deine Augen zum Himmel, schau das Heer des Himmels. All das ist in meiner Hand. Er führt die Sterne aus, Nacht für Nacht. Keiner fehlt, er kennt sie mit Namen. Wie kannst du dann sagen, und meinen Weg hat er nicht gesehen, meine Probleme kennt Gott nicht. Und doch passiert das immer wieder, wir kennen das, es ist uns nahe. Und das Buch Daniel will uns da auch Mut machen, Gott immer wieder an die erste Stelle zu setzen. Weil er weiß, was er tut, er weiß den Plan und er hat auch die Kraft, die Dinge umzusetzen. Und das haben wir dann im Kapitel 2 gehört, wie Nebukadnezar diesen Traum hat, der ihn sehr erschreckte im zweiten Jahr seiner Herrschaft. Er war gerade auf dem Thron, Ägypten ist besiegt, die Assyrer sind besiegt, alles ist eigentlich gut und er denkt darüber nach, wie wird es weitergehen. Und Gott schickt ihm einen Traum, der ihn sehr, sehr beunruhigt. Und nun will er wissen, was dieser Traum bedeutet. Er ruft alle seine Magier, seine Weisen, seine gelehrten Leute, die ja geschult waren in den Zukunftsprognosen, die den Zugang zu den Göttern hatten, um zu wissen, was wird morgen sein. Und er fordert sie auf, sagt mir, was ich geträumt habe, und dann gebt mir die Deutung. Und wenn ihr wisst, was ich geträumt habe, ohne dass ich euch das sage, dann weiß ich auch, dass eure Deutung richtig ist. Ja, ihr kennt die Geschichte. Sie können das natürlich nicht. Er bedroht sie. Sie können es immer noch nicht. Und er sagt, ihr werdet alle umgebracht. Man beginnt bereits, die Weisen umzubringen, weil Nebukadnezar sagt, ihr seid mir keine Hilfe. Ihr werdet gut bezahlt, aber ihr könnt mir auch nicht sagen, was wirklich in der Zukunft ist. Die Zukunft ist verborgen, keiner weiß sie. Und dann werden ja diese jungen Studenten erfahren das auch. Daniel ist ja noch in der Ausbildung in dieser babylonischen Hochschule mit seinen Freunden. Und er sagt, gib mir Zeit, wir wollen Gott fragen. Und dann offenbart Gott ihm in dieser Nacht, was der Traum bedeutet. Und das Erste, was Daniel tut, und da steht der Henker schon vor der Tür, das Schwert ist schon geschärft, die Axt ist schon blitzend. Gott hat ihm offenbart in einer nächtlichen Vision diesen Traum mit seiner Bedeutung. Und was ist das Erste, was er tut? Er rennt jetzt zum König und sagt, was es ist. Nein, er geht auf die Knie. Wir hatten das letztes Mal gehört. Ich wiederhole das nochmal und steigt da dann ein. Und Daniel lobte den Gott des Himmels. Fing an und sprach, gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er betet Gott an. Genau das ist das Thema, was in diesem Buch Daniel immer und immer wieder klargemacht wird. Zu wissen, was Gott tut, muss uns, darf uns und soll uns in die Anbetung Gottes führen. Es ist nicht Wissen, was wir anhäufen, wo man vielleicht noch drüber streiten kann, über die Einzelheiten, wann ist die Entrückung, wie wird das genau sein, all diese Dinge, wie ist das mit der Trübsalzeit, wann kommt der Antichrist, wie geht das mit Israel weiter, sondern es sind Dinge, die in die Anbetung treiben, dass Gott Weisheit und Kraft hat. Gott hat nicht nur die Weisheit, dass er alle diese Dinge völlig unter seiner Kontrolle hat, sondern er hat auch die Kraft, das, was er weiß, umzusetzen. Es ist sein Plan. Es ist seine Absicht. Und so betet Daniel diesen Gott an. Er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ein und setzt Könige ab. Gott regiert diese Dinge. Das wissen wir alle. Aus der Theorie, wir kennen das, aber Gott darüber anzubeten, das ist der entscheidende Punkt. Er gibt den Weisen ihre Weisheit, er offenbart, was tief und verborgen ist, er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist lauter Licht. Und die vielen quälenden Fragen, Herr, warum? Warum passiert mir das? Warum ist dieses oder jenes Dinge, wo wir an Gott zweifeln? Gott, wo warst du? Gott, warum lässt du das zu? Warum machst du nichts? Wirklich zu wissen, zu verstehen, im Herzen zu begreifen, Gott hat die Weisheit und Gott hat die Kraft. Gott ist nicht zu schwach. Auch wenn seine Gefäße, seine heiligen Gegenstände jetzt im Tempel Marduk sind und es sieht so aus, als hätte Gott keine Macht mehr. Gott hat die Kraft und Gott weiß, was er tut. Und so betet er diesen Gott an. Ich danke dir, lobe dich, Gott meiner Väter, dass du mir diese Dinge offenbart hast. Dann läuft er oder wird gebracht zum König Nebukadnezar. Der ist natürlich hoch erfreut. Oh, du weißt, was los ist. Kannst du das offenbaren? Und Daniel macht noch einmal klar, nein, kein Mensch, kein Weiser, kein Zauberer, kein noch so kluger Mensch weiß, was du geträumt hast. Keiner weiß, was in der Zukunft liegt. Aber es gibt einen Gott im Himmel und der hat diese Dinge offenbart. Und dann sagt er ihm diesen Traum. Und er sagt ihm, Gott wollte dir zeigen und Gott will dir zeigen, was in der Zukunft ist. Und er will dir zeigen, was in deinem Herzen ist. Das Wissen um die Zukunft, das Wissen um die Weisheit Gottes, um den Plan Gottes, hat auch etwas damit zu tun, was ist eigentlich in unserem Herzen. Ist eigentlich ungewöhnlich. Gott will dir zeigen, was in der Zukunft liegt, was kommen wird. Und er will dir zeigen, was in deinem Herzen ist. Als du schliefst, sagt er, sahst du ein großes Bild, das Haupt von Gold, Arme und Brust von Silber, die Lenden von Bronze, und die Beine aus Eisen und die Füße aus Eisen und Ton. Und da sahst du, bis ein Stein von oben herabkam, ohne dass Menschenhände etwas getan hätten. Und er traf das Bild an den Füßen und zermalmte sie. Und zusammen mit den Füßen zermalmte er auch die Bronze, das Silber, das Gold, bis alles wurde wie Spreu vor dem Wind auf der Sommertenne und es wurde verweht und nichts war mehr davon zu finden. Der Stein aber, der das Bild an den Füßen traf, wurde zu einem großen Berg, der die ganze Erde erfüllte. Das ist der Traum. Und nun wollen wir die Deutung sagen. Du, König, bist dieses Haupt von Gold. Gott hat dir alle diese Macht gegeben. Macht über alle Länder, alle Menschen, alle Tiere und Vögel auf dem Feld. Gott hat sie dir verliehen. Nach dir wird ein anderes Königreich kommen, schwächer, danach noch ein anderes. Das dritte. Und das vierte wird hart sein wie Eisen. Denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja wie Eisen alles zerbricht, so wird auch dieses Reich sein. Dass aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen sind, das bedeutet, es wird ein zerteiltes Reich sein. Etwas von der Härte des Eisens und von der Weichheit des Tons wird darin sein. Es wird ein vermengtes Königreich sein. Es wird teils ein starkes, teils ein schwaches Reich sein. Es wird ein Reich sein, wo man mit Bündnissen heiraten versucht, Stärke zu machen, aber diese Bündnisse werden nicht halten. Und zur Zeit dieser letzten Könige, da wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Sein Reich wird auf kein anderes vollkommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören und es selbst wird ewig bleiben. Und wie du gesehen hast, dass dieser Stein ohne Zutun von Menschenhänden kam und das Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte, so hat der große König, der große Gott dem König kundgetan, was dereinst geschehen wird. Er gibt ihm hier einen Einblick ganz grob in die Weltgeschichte. Königreiche werden kommen, Königreiche werden gehen. Und am Ende wird Gott ein ewiges Reich aufrichten. Ein Reich, das nie vergehen wird. Ein Reich, das nicht von Menschen gemacht ist und auch nicht von Menschen weitergeerbt wird und auch nicht von Menschen zerstört werden wird. Der Stein kam ja ohne Zutun von Menschenhänden. Es ist eine völlig andere Art. Und es wird das Ende bedeuten, wenn dieses Reich Gottes anfängt, von all den anderen Königreichen. Und das wollte Gott dir zeigen. Das ist der Lauf der Weltgeschichte. Gott wird am Ende sein Reich aufrichten. All die anderen Reiche werden zergehen. Dieses Reich wird bleiben. Wie ist die Reaktion des Königs darauf? Zunächst mal ist er beruhigt. Der Traum bedeutete nicht sein Ende. Es scheint ja noch lange hin zu sein, bis das alles zermalmt und zerstört wird. Aber er fällt auf sein Antlitz und er fängt an, Daniel anzubeten. Er hat nicht verstanden. Er hat nicht verstanden, dass die Weisheit Gottes, dass Gott weiß, was er tut und dass Gott ein ewiger Gott ist und ein ewiges Reich hat, ihn dazu bringen sollte, diesen Gott anzubeten und diesem Gott die Ehre zu geben. Er fällt vor Daniel nieder. Er befiehlt, dass man ihm Speisopfer und Rauchopfer darbringt. Er sagt zwar ohne Zweifel, euer Gott ist ein Gott über alle Götter, ein Herr über alle Könige, der Geheimnisse offenbaren kann. Das wusste er irgendwie, das hat er ja verstanden, dass Gott noch darüber ist. Und Gott hatte sich bewiesen als der, der die verborgenen Dinge kennt. Und dennoch betet er diesen Gott nicht an. Das klingt so banal. Und das ist doch ein Grundübel. Er weiß, Gott ist ewig, allmächtig. Er zählt die Sterne, er kennt ihren Namen, keiner fehlt. Er weiß, was er tut. Er ist Herr über all dem. Er regiert. Und doch verpasst er die entscheidende Botschaft. Nämlich diesen Gott anzubeten und diesem Gott die Ehre zu geben. Er ist begeistert über Daniel, der das alles weiß, weil Gott ihm das gezeigt hat, über das Wissen dieses Mannes. Und er erhöht ihn über sein Königreich, jetzt noch als Student, wo er ihn zum Fürsten über das ganze Land Babel und zum Obersten über alle Weisen in Babel setzt. Daniel kann da noch was für seine Freunde erreichen, die werden auch entsprechend eingesetzt. Aber das war doch nicht Sinn dieser ganzen geistlichen Übung, von dem, was Gott da gemacht hatte. Gott wollte offenbaren, dass er weiß, was er tut. Und es ist auch eine Botschaft für Israel, die ja jetzt völlig verunsichert sind. Was bedeutet das? Warum passiert dieses ganze Unglück? Die Botschaft: Gott weiß, was er tut. Fang an, diesen Gott anzubeten. Setz ihn an die erste Stelle, bete ihn an. Nebukadnezar tut sich schwer damit. Und nicht nur Nebukadnezar. Selbst wir mit einem christlichen Hintergrund, christlichen Wissen, Endzeitwissen, tun uns schwer genau an diesem Punkt. Unabhängig davon, ob wir eine Anbetungsstunde haben, das hat nicht wirklich viel damit zu tun. Wo wir Brot brechen, wo wir bestimmte Lieder singen, einen bestimmten Ablauf nachfolgen. Und die nächsten Begebenheiten zeigen, wie Gott an diesem Mann arbeitet und wirklich einen Anbeter aus ihm macht. Etwas, was Gott uns lehren möchte und was ihm ganz tief auf dem Herzen liegt, dass Menschen ihn anbeten, wirklich ihn anbeten. Nebukadnezar lässt ja dann eine Zeit lang später ein großes Standbild aufrichten, 30 Meter hoch, vergoldet. Vielleicht auch in Erinnerung an diesen Traum, den er gesehen hat, du bist das goldene Haupt. Er richtet es auf, er stellt es auf und er versammelt sämtliche Würdenträger, Statthalter, Fürsten, Richter, Schatzmeister, Räte, Amtleute, alle Mächtigen im Lande, alle sollten zusammenkommen. Also so eine orientalische Weise, wie etwas beschrieben wird, zu zeigen, alle, sein ganzes Reich, das ja aus vielen Völkern bestand, alle holt er zusammen. Und dann verordnet er, dass ein ganz großes Ensemble spielt, ein riesiges Sinfonieorchester. Mit Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten, allen anderen Instrumenten. Das wird ja ständig wiederholt in dieser Geschichte. Also er versammelt sie alle. Und dann wird ganz starke Emotion gemacht. Alle sind da. Mit dem einen Ziel, dieses Standbild des Königs einzuweihen, indem sie niederfallen und es anbeten. Da haben wir wieder dieses Thema Anbetung. Ja, Nebukadnezar war nicht gegen Anbetung, aber hier wird der Mensch angebetet. Der Mensch in seiner Macht, der Mensch in seiner Kraft, in seinem Vermögen, in dem, was er kann. Und er versammelt sie alle. Und da stehen sie jetzt. Die Amtleute, Richter und, naja, alle sind da. Keiner fehlt. Und die Musik geht los. Und dann fallen sie alle nieder und beten an. Dann gab es aber einige Babylonier, die verklagten die Juden. Da waren nämlich diese drei Freunde, Schadrach, Meschach, Abednego. Und sagen, hast du nicht befohlen, dass, dann wird das wiederholt, wenn die Zittern und die Lauten und die Trompeten und die Posaunen und wenn das alles läuft, dass sie dann alle niederfallen? Klar, hat er befohlen. Da sind aber diese babylonischen Männer, diese Leute, die dein Gebot nicht befolgen, die deinen Gott nicht ehren wollen. Der König wird sehr zornig, lässt sie vor sich holen, gibt ihr noch eine Chance, sagt, pass auf, wenn jetzt also hier alle Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und alle anderen Instrumente, wenn das hier losgeht, habt ihr noch mal eine Chance. Und dann, wenn ihr das nicht tut, werdet ihr in den Feuerofen hineingeworfen. Und dann wollen wir doch mal sehen, wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten kann? Da wird ein unglaublicher Druck gemacht, dass alle gemeinsam diesen menschengemachten Gott anbeten. Und keiner darf da fehlen. Und unter Strafandrohung, Feuerofen, Vernichtung, Hölle, werden sie gezwungen anzubeten. Übrigens, 10-mal heißt es in diesem Kapitel, das Bild, das du, Nebukadnezar, aufgerichtet hast, oder das Bild, das er aufgerichtet hat, immer wieder, 10-mal, du hast es aufgerichtet. Es ist ein menschengemachter Gott, von Menschen errichtet, von Menschen hingestellt. Und dann sagt Gott, nein. Und diese drei sagen, nein. Und dann erklären sie dem König ganz klar, wenn Gott will, kann er uns vor dem Feuerofen und aus deiner Hand retten. Wenn er aber nicht will, dann sollst du wissen, dass wir deinen Gott niemals verehren werden und nie anbeten werden. Ihr wisst, wie es weitergeht. Der Ofen wird nochmal 7-mal heißer gemacht. Die besten Soldaten werden gerufen. Sie nehmen die drei Freunde, die da mit ihren Turbanen, ihren Mänteln und Jacken und Hosen und voller Montur gefesselt in das Feuer hineingeworfen wurden. Keine Chance, das zu überleben. Und Gott hatte nicht eingegriffen. Gott hat kein Gewitter vom Himmel geschickt, das das Feuer gelöscht hätte. Er hat gar nichts gemacht. Er blieb scheinbar unbeteiligt im Hintergrund. Und diese Männer fallen so, wie sie sind, gefesselt in das Feuer hinein, in diese menschengemachte Hölle. Die Soldaten sterben dabei, weil es einfach zu heiß war. Da entsetzt sich der König Nebukadnezar und er sagt, haben wir nicht drei Männer hineingeworfen in das Feuer? Wie kommt es, dass ich jetzt vier sehe? Vier Männer gehen frei im Feuer umher, sie sind unversehrt und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter, der Menschensohn. Nebukadnezar tritt vor die Tür dieses Ofens, er ruft diese Namen. Schadrach, Meschach, Abednego, kommt heraus, ihr Knechte Gottes des Höchsten, kommt heraus. Übrigens 12-mal in diesem Kapitel werden die Namen Schadrach, Meschach, Abednego genannt. Was sagt uns das? Es ist einmal die orientalische Weise ständiger Wiederholung, weil man hat ja mündlich gelernt und wenn man eine Geschichte und die Einzelheiten immer und immer wieder hört, dann kann man sie sich merken. Und dann wusste man, diese Leute hießen Schadrach, Meschach, Abednego. Heidnische Namen, ja. Aber der Gott, der sie gerettet hatte, das war der höchste Gott. Der hat diese Männer aus dem Feuer herausgerettet. Er hat sie nicht vor dem Feuer gerettet, er hat sie aus dem Feuer herausgerettet und aus der Hand des mächtigen Nebukadnezar. Kommt heraus, sie kommen heraus. Die Fürsten, Würdenträger, Statthalter, Räte, Könige, alle kamen zusammen und sie sahen, dass das Feuer dem Leben dieser drei Männer nichts hatte anhaben können. Ihr Haupthaar war nicht versenkt, ihre Mäntel waren nicht angebrannt, man konnte noch nicht einmal Rauch an ihnen riechen. Alle waren Zeugen davon. Und dann sagt der König, gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs, Abednegos, schon wieder diese Namen, der seinen Engel gesandt hat und seine Knechte errettet hat, die ihm vertraut und des Königs Gebot nicht gehalten haben, sondern sie haben ihren Leib preisgegeben, denn sie wollten keinem anderen Gott verehren und anbeten als alleine ihren Gott. Das ist der Kern der ganzen Sache. Hier sind Menschen, die alleine diesen Gott anbeten. Und auch unter Lebensgefahr, unter Androhung des Todes, diesem Gott die Ehre geben. In dem Vertrauen, dass Gott die Macht hat. Wenn Gott will, kann er uns aus dem Feuer rausholen. Und wenn Gott nicht will, sollst du trotzdem wissen, wir werden deinen menschengemachten Gott, den du aufgerichtet hast, wir werden ihn niemals verehren. Und Gott steht dazu, er kennt ihre Namen. Ihre Namen sind im Buch des Lebens, dieser drei. Und immer wieder macht Gott klar, ich kenne eure Namen. Und er holt sie heraus aus dem Feuer. Was hat es bewirkt bei Nebukadnezar? Er setzt ein neues Gebot auf und sagt, so, jetzt gebiete ich allen Völkern, Leuten aus den verschiedenen Sprachen, also seinem gesamten Reich. Niemand darf den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos lästern. Wenn irgendeiner diesen Namen lästert, dann soll er in Stücke gehauen werden und sein Haus soll zu Schutt und Asche werden. Was ist das für eine Reaktion? Er weiß jetzt, noch einmal hat er eine Lektion gelernt, es gibt keinen Gott wie diesen Gott, der so retten kann. Es gibt keinen Gott in dieser Macht, mit dieser Weisheit. Und diesmal betet er nicht die drei an, diesmal erlässt er ein Gebot, niemand darf ihn lästern. Aber selber diesen Gott anzubeten, selber auf die Knie zu gehen, selber diesem Gott die Ehre zu geben, soweit ist er noch nicht. Da werden noch ein paar Jahre vergehen, wie wir nächstes Mal hören werden. Aber er nähert sich langsam. Und daran sehen wir auch, wie schwerfällig wir Menschen uns tun. Selbst wenn wir ganz großartige Erfahrungen mit diesem Gott machen, ihm wirklich anzubeten, ihm egal wo zu vertrauen und wenn es bis in das Feuer hineingeht. Ich meine, das war ja nun keine einfache Sache. Gott zeigt hier exemplarisch an diesen Begebenheiten, wie das einmal sein wird mit der Geschichte Israels. Denn parallel zu dem Thema Anbetung rollt er jetzt nach und nach die Geschichte Israels auf. Er hatte erst gezeigt, einige Weltreiche, danach werden die zerstört und dann wird Gott selber sein Reich aufrichten. Und im Laufe von Daniel, wenn wir dann Kapitel 7 haben, Kapitel 9 haben und dann die nachfolgenden Kapitel, da macht Gott immer mehr Details klar, ganz detailliert, bis auf die Jahre genau, wo Gott sagt, das und das will ich tun. Aber alles das hat nur dann Sinn und macht nur Sinn, wenn wir lernen, Gott anzubeten. Und Gott spricht immer deutlicher dort von der letzten Zeit, die er für Israel noch hat, diese letzten 7 Jahre, wie wir wissen. Und in diesen letzten Jahren Israels, die noch viel später kommen, da wird es genau um diese Thematik gehen. Und nicht nur für Israel, sondern auch für die heidnischen Völker, so wie hier für Nebukadnezar. Die Frage, wen betest du an? Vor wem gehst du auf die Knie? Nicht, indem man eine Anbetungsstunde besucht, sondern das macht man alleine. Das ist eine Herzensfrage. Gott hatte zu Nebukadnezar gesagt, ich will dir zeigen, was in Zukunft passiert und ich will dir offenbaren, was in deinem Herzen ist. Und bis jetzt sehen wir, mit dem Herzen Nebukadnezars war schon noch ein Problem. Er vertraut sehr auf die menschlichen Dinge, vertraut sehr auf sich selber. Er weiß um die Macht Gottes, aber er betet diesen Gott noch nicht an. Und am Ende der Tage, eine Zeit, von der auch Daniel spricht, da heißt es, ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Damals bei Daniel gab es auch Engel, die haben dem Daniel verschiedene Dinge offenbart. Jetzt, 600 Jahre später, ist der Jünger Johannes, der wird durch Engel einiges offenbart und er spricht auch von diesen letzten Zeiten und sagt, ich habe da am Ende 3 Engel gesehen, die flogen nacheinander über den Himmel. Und hört mal, was der erste Engel sagte, allen Völkern und Sprachen und Menschen auf dieser Erde, dass sie alle verstehen und hören konnten. Er hatte das ewige Evangelium zu verkündigen. Das ist nicht eine Evangelisation, sondern es ist das Evangelium, das Reich Gottes, der König, der neue König und sein Reich sind da. Das ist Evangelium. Das kommt aus dem Kaiserkult. Er verkündigt das Evangelium, das Reich Gottes, das ewige Reich ist jetzt da, es beginnt jetzt, es ist jetzt so gut wie da. Und er verkündigt es denen auf Erden und allen Nationen und Geschlechtern und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der gemacht hat Himmel, Erde, Meer und die Wasserbrunnen. Betet diesen Gott an. Gebt diesem Gott die Ehre. Geht auf eure Knie, betet diesen Gott an. Und dann gibt es noch eine Warnung von dem dritten Engel. Den zweiten lassen wir jetzt mal weg. Der dritte Engel sagte, wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild, dieses Menschengemachte, diesen menschengemachten Gott, wenn jemand das anbetet, und nimmt das Mahlzeichen auf seine Stirn oder in seine Hand, der soll von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in seines Zornes Kelch und wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Da haben wir das wieder mit diesem Feuer. Und Gott ruft die Menschen und sagt, betet doch den wahren Gott an. Geht auf eure Knie vor dem Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, der das Meer und die Wasserbrunnen gemacht hat. Gebt diesem Gott die Ehre. Das ist der Kern, auf den es Gott immer wieder ankommt. Diesem Gott die Ehre zu geben. Und das wird jetzt auch in den nächsten Kapiteln zum Thema sein, was das heißt, diesen Gott wirklich anzubeten. Und die Botschaft für heute ist, dass wir uns das doch uns herausfordern lassen, diesen Gott wirklich anzubeten. Manche tun das mit Liedern, manche müssen ganz allein und stille sein. Es gibt da viele Wege. Aber es muss etwas Persönliches sein, etwas aus dem Herzen. Nicht etwas, was man rituell tut, wo man ein Gebet spricht oder sagt, sondern diesem großen Gott wirklich die Ehre gibt. Ihm die Ehre, ihm die Anbetung, dem, der alles in der Hand hat, der alleine regiert, der alles weiß, der die Kraft hat, das umzusetzen, der keine Fehler macht, der die Menschen ruft, ihm doch alleine zu vertrauen und nicht in die falsche Richtung auf die menschengemachte Götter und die Macht der Menschen zu gucken. Gott kann aus dem Feuer heraus retten.